Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Heute sprechen wir über drei aktuelle Kinofilme und zwar Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, der dritte Film von Rian Johnson aus dieser Knives Out-Reihe, die ja bisher immer bei Netflix erschienen ist. Ja, da geht es um einen unmöglichen Mord, den Benoit Blanc dieses Mal lösen muss in einer Kleinstadt, die von Intrigen durchzogen ist. Dann Sentimental Value, der neue Film von Joachim Trier, wieder auch mit Renate Reinsweh. Die haben ja zuletzt bei The Worst Person in the World zusammen kollaboriert. Ein sehr komplexes Familiendrama über Generationstrauma.
Ja.
Ganze spielt in Oslo. Und dann Anemone, das Regiedebüt von Roman Day-Lewis. Wie man schon hört am Namen, dem Sohn von Daniel Day-Lewis. Die haben das auch zusammen geschrieben. Und in dem Film geht es um einen Mann, der im Wald lebt und dann von seinem Bruder besucht wird, mit dem er aber eigentlich irgendwie zerstritten ist.
Mhm.
Ja.
Spannend.
Sehr spannend. So, Hemi. Wir haben uns da kürzlichst auch schon so drüber unterhalten.
Mhm.
Der gute Timothée Chalamet oder Timothy, wie auch immer.
Timothée.
Wir waren jetzt schon manchmal bei der Promo für seinen neuen Film Marty Supreme von Josh Safdie. Ist es Josh? Ich glaube, es ist Josh Safdie von den beiden Brüdern. Da waren wir jetzt ja schon zum Teil so ein bisschen abgetan von dem, wie er sich so gegeben hat. Jetzt habe ich hier, er hat dem Ganzen jetzt nochmal so die Krone aufgesetzt,
oh,
sagt
nein.
Man so. Naja. Der hat in einem Interview jetzt gesagt, dass er Kontaktlinsen getragen hat während des Films, die ja seine Sicht verschlechtert haben, damit er dann halt eine echte Brille, also mit Sehstärke tragen konnte, um dann wieder richtig gucken zu können. Also er hat sich quasi, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt halt Minuslinsen eingesetzt, Kontaktlinsen, um dann das halt wieder auszugleichen.
Das ist so unnötig.
Mit einer Brille.
Wofür?
Ja, wofür?
Wofür?
To suffer for the art.
Ja, aber unnötig einfach.
Ja.
Hat ja gar keinen Einfluss auf die Rolle, die du spielst.
Nee, und das fand ich sehr witzig, das Timing davon. Wir haben ja beide diesen Ausschnitt aus dem Interview mit Kristen Stewart jetzt gesehen,
ja,
die von der New York Times irgendwie interviewt wurde, wo sie ja dann auch gesagt hat, irgendwie machen Method Acting immer nur Männer und immer halt auch nur, wie es ja auch schon andere gesagt haben, aber um irgendwie, ja, entweder halt zu leiden oder blöd zu sein.
Ja.
Und das, finde ich, passt hier einfach auch ein bisschen zu gut.
Ja, weil Männer da wahrscheinlich ganz anders an die Sache rangehen, was Performativität überhaupt angeht. Wir Frauen sind da vielleicht anders, wie wir an so Sachen rangehen oder wie wir uns halt einfach schon im Alltag verhalten müssen. Und ja, finde ich sehr lustig, diese Kluft dazwischen.
Mhm. Und vor allem, wir waren ja erst eigentlich auch noch, war das bei den, wo hat er diese Rede gehalten, wo er so meinte, I wanna be one of the greats? Ich weiß nicht mehr, wo das war. SAG, Golden Globes,
ich
keine Ahnung.
Golden Globes, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Und da waren ja alle noch so, also entweder waren da manche schon so ein bisschen, come on, oder so wie ich auch erst, war so, er ist halt einfach voll ambitioniert, er liebt diese Industrie, er liebt diesen Job, er will das einfach richtig gut machen und hat da einfach so eine intrinsische Motivation.
Ich war da schon ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir dachte, okay, you cocky. Aber andererseits dachte ich mir so, I get it. Du bist ambitioniert, okay, du willst was erreichen, ist ja auch fair.
Ja.
Ich würde vielleicht ein bisschen mehr humble sein.
Ja, ich habe ihm da noch so Benefit of the Doubt gegeben, weil er ja da auch noch so mehr an diesem etwas artsy-Image dran war. Naja, jetzt hat er auf jeden Fall gesagt, über jetzt seine Performance in Marty Supreme, der kommt bei uns ja erst nächstes Jahr raus, this is probably my best performance and it's been like 7-8 years that I've been handing in really, really committed top-of-the-line performances. It's important to say it out loud because the discipline and the work ethic that I'm bringing to these things, I don't want people to take it for granted. This is really some top-level shit. Und ich bin so.
Junge.
So unsympathisch, sorry, aber wirklich so
Nee.
unsympathisch. Die ganze Kylie-Sache, ich konnte auch irgendwie noch drüber hinwegsehen. Irgendwie habe ich das geschafft, aber jetzt.
Aber ich denke mir so, Schauspielerei, das ist dein Beruf, das ist der Beruf von ganz vielen anderen Menschen.
Ja.
So.
Wenn du so viel Geld verdienst, ist es dein Job, auch
Dann
top of the line
ganz
Performances
genau.
abzuliefern.
Oder zumindest so viel Zeit da rein zu investieren, dass du wirklich so gut bist.
Ja.
Aber das ist einfach nur lächerlich. Also finde ich peinlich, finde ich peinlich.
Ja. Ja, also vielleicht ist Timothée jetzt unser nächster Daniel Day-Lewis, was Method Acting angeht.
Aber ich muss so von dem Level an Sympathie oder keine Sympathie, erinnert er mich inzwischen an Adrien Brody.
Ja.
Und das ist kein Kompliment.
Nee, dieser Egoismus und dieses.
Es ist ja okay, selbstbewusst zu sein, dahinter zu
Ja,
stehen, was man kann. Wenn du ein
ja.
guter Schauspieler bist, toll, steh dazu. Aber mach dich selbst nicht lächerlich damit, indem du
Ja,
dich halt über
ja.
alle anderen stellst. Weil du bist ja auch nur so gut, wie die anderen Leute teilweise in Filmen sind.
Ja.
Du willst doch insgesamt ein Werk schaffen, das einfach richtig gut ist und
Ja.
nicht alleine einfach rausstechen und dann, ja, okay, war ein scheiß Film, aber eine Person war gut.
Ja.
So,
Ja.
bringt ja nichts.
Nee.
Unsympathisch.
Unsympathisch. Da hat er jetzt echt einen Fan verloren. Ich werde den Film natürlich trotzdem gucken. So. Wir machen mir hier was vor. Aber
Aber nicht
es
mal mit
gibt
so
schon
viel
mal,
Begeisterung.
ja, und es gibt schon mal einen Stern weniger, weißt du? Einfach so
Ja.
für diese Unsympathien, die ich jetzt ihm gegenüber habe.
Ja.
So, das war das eine. Das andere haben wir auch so schon kurz drüber gesprochen. Calum Turner, James Bond Gerüchte.
Bitte nicht.
Wirklich?
Ich brauche nicht Mr. Dua Lipa als James Bond.
Nee, ich sehe ihn da wirklich gar nicht in der Rolle.
Nee, ich muss auch sagen, ich habe noch nie eine Rolle von ihm gesehen, wo ich sage, okay, da stehe ich 100% hinter. Dass ich sage, okay, das hat er richtig gut gemacht. Der ist okay, ich finde, er ist ein passabler Schauspieler, aber jetzt keiner, der heraussticht.
Nee.
Und ich finde, er ist auch schon einfach zu bekannt dafür.
Ja, genau. So, er ist halt zu bekannt und hat aber dann trotzdem noch nicht irgendwie so die Acting Credits, um jetzt zu
Ja.
sagen, okay, dem kann man so ein Riesen-Franchise jetzt auf die Schultern laden und der carried das irgendwie.
Eben.
Das, wo ich ihn ganz gut fand, aber es war halt ein großer Ensemble-Cast, war Masters of the Air. Das war so ein Zweiter Weltkriegs, nein, eine Miniserie war es, gar kein Film. Bei Apple TV Plus, die fand ich gut, die war auch gut produziert und so, aber da ist er auch nicht rausgestochen. Also gegen den, sorry, aber gegen den Austin Butler, wo ich auch nicht der größte Fan bin, so per se, da stinkt er halt ab.
Ja, sehe ich halt da auch nicht.
So, bisher zumindest. Also ich werde
Who
gern vom
knows?
Gegenteil überrascht, aber ich finde, jetzt erstmal sollte er seine Rolle als Mr. Dua Lipa einfach ernst nehmen und.
Be a supportive husband to
Ja.
your millionaire wife.
Ja.
Soon to be wife.
Soon to be, ja. Die haben ja noch nicht geheiratet. Aber ja.
Kommt ja noch.
Schauen wir mal, was wird,
Ich
ne?
bin mir auch nicht sicher, ob das stimmt.
Nein, ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich glaube, das ist so wie, als einmal diese Liste rauskam mit irgendwie Top 10 Kandidaten für den neuen James Bond. Und da waren da Leute drauf wie Harris Dickinson und Tom Holland.
Ja.
Und ich glaube,
Absurd.
ja, ich glaube, dass die solche Sachen veröffentlichen, um so ein bisschen die Temperatur quasi zu messen und so ein bisschen zu gucken, okay, wie reagieren die Leute da drauf, auf diesen Typ Mensch, also auf das Aussehen, auf so sein Standing und so weiter. Wenn wir jetzt jemand anderes nehmen, der aber weniger bekannt ist, aber halt vielleicht schon ein bisschen bessere Acting Credits hat. So, da würden die Leute dann ähnlich quasi drauf reagieren, also einfach nur so das Image so ein bisschen zu testen.
Und ich meine, es ist ja auch für die Aufmerksamkeit. Wenn jemand im Gespräch ist und es dann jemand anders wird, aber dann wird darüber geredet, Leute interessiert das und dann ist das halt ein größeres Ding. Bin gespannt.
Ja, es gibt ja noch nicht mal irgendein Release-Date oder irgendwas. Also man weiß
Nee.
ja nur, dass Denis Villeneuve ja attached ist als Regisseur.
Ich bin
Und sonst,
gespannt.
Amazon hat es ja gekauft. Also es kann jetzt irgendwie in alle Richtungen gehen. Gehen wir rein in die Filme.
Gehen wir rein. Unser erster Film, Wake Up Dead Man, ein Film von Rian Johnson aus der Reihe Knives Out. Da geht es um einen jungen Priester, gespielt von Josh O'Connor. Und der wird in eine Kleinstadt geschickt, zu einem Priester in seine Gemeinde Jefferson Wicks. Und er soll da unterstützen. Der junge Priester ist aber nicht ganz so willkommen da. Es ist schon so eine eingeschworene Gruppe, die immer im Gottesdienst ist, aber nicht mehr. Und dann kommt es zu einem scheinbar unmöglichen Tod. Und weil es so schwer ist, dieses Rätsel zu lösen, wird Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, mit ins Boot geholt, um diesen Fall zu lösen.
Ja.
Wie fandest du den Film?
Im Vergleich zu den anderen beiden Filmen muss ich sagen, den ersten Film, das ist immer noch meine Nummer 1. Jetzt Wake Up Dead Man würde ich auf Platz 2 tun und dann den zweiten Film Glass Onion auf Platz 3. Ich fand diesen Film, also Wake Up Dead Man jetzt, schon ganz cool, weil der dann auch noch mal ein bisschen mehr wieder die Vibes und die Ästhetik von dem ersten Film hat, also deutlich mehr als der zweite. Das hat mir ganz gut gefallen, weil ich das bei solchen Whodunit-Sachen mag, wenn das alles so ein bisschen düster und Kleinstadt oder so, ne, irgendwie da jetzt auch diese Kirche als Gebäude, was da so sehr im Zentrum steht. Die Geschichte an sich hat mich aber nicht ganz so abgeholt. Mir war das ein bisschen zu durcheinander. Dann zum Teil gab es immer wieder irgendwelche Misdirections, die aber dann für mich keine Spannung erzeugt haben. Und ich ja so ein bisschen das Gegenteil von On the Edge of My Seat war, leider. Ich finde, die Payoffs waren nicht so richtig da. Also da wurden dann Sachen irgendwie eingeführt, die dann am Ende aufgelöst wurden oder wieder eine Rolle gespielt haben, die für mich einfach so nicht funktioniert haben, wo ich dann entweder andere Erwartungshaltungen hatte oder vielleicht erst als etwas irrelevanter eingestuft habe, als es dann vielleicht am Ende war. Oder ja, keine Ahnung, also da war für mich so, der rote Faden hat so ein bisschen gefehlt, beziehungsweise halt eben dieser Spannungsbogen. Also es gab immer wieder so kleine Spannungsmomente, aber es ist dann immer wieder abgefallen für mich.
Verstehe ich. Das Problem hatte ich weniger, weil ich mich ein bisschen mehr, glaube ich, auf einen Aspekt dieser Geschichte konzentriert habe, weil ich das total spannend fand, wie mit diesem Glauben umgegangen wurde, mit dem Glauben des jungen Priesters im Gegenzug zu Benoit, der nicht gläubig ist und wie das dann so ein bisschen clasht, aber dass beide einen sehr trotzdem verständnisvollen Umgang haben und die individuelle Entscheidung irgendwie akzeptieren und deswegen sowohl in Josh O'Connors Figur dann dieser junge Priester wächst, aber genauso Benoit Blanc, der halt ja sonst eher, würde ich sagen, so eingeschworen in seine Gedanken, in seine Verhaltensmuster und sich nicht von seinem Weg so abbringen lässt. Aber er trotzdem da auch noch mal so ein bisschen Character Development hatte. Mehr als ich erwartet habe. Und das hat mich dann positiv überrascht. Und dadurch, dass für mich dieser Aspekt so interessant war, habe ich mich sehr viel darauf konzentriert. Und deswegen hat mich der Rest halt nicht so gestört.
Ja, kann ich auch verstehen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat es für mich einfach nicht funktioniert. Ich kann es auch gar nicht so richtig benennen. Also so zum Beispiel dann aber eine Sache, es wird relativ früh im Film wird ein Mausoleum eingeführt in das Setting von dieser Geschichte. Und ich habe mit dem Gedanken, dass es ja ein unmöglicher Mord ist, habe ich dieses Mausoleum anders eingebaut in die Story, so wie ich sie mir dann vorgestellt habe, wie es weitergeht, als so, wie es dann halt tatsächlich passiert ist. Und so, wie es dann tatsächlich passiert ist, was noch mit diesem Mausoleum irgendwie, ja, passiert, war für mich sehr anticlimactic.
Aber auf der anderen Seite sagst du ja, Edge on your seat, wenn es passiert wäre, was du erwartet hättest, wäre es ja auch nicht gut gewesen.
Ja, aber das hätte ich trotzdem spannender gefunden.
Okay.
So fand ich es billig.
Okay. Das ist Auch eine Aussage.
Ja, also weil es waren dann zu viele, so wie gesagt, so Misdirections oder dann doch nochmal Leia und nochmal mehr Charaktere und die sind dann doch nochmal wieder anders involviert und irgendwie war es mir alles ein bisschen too much. Da war
das
der erste war da, der war sehr straightforward und das mochte ich, weil dadurch war das Mysterium dann deutlicher aufzulösen. Also so, dass wenn du den Film nochmal guckst, also ich meine, gut, ich habe den jetzt nicht nochmal geguckt bisher, aber in dem ersten ist so, wenn du den dann nochmal guckst, dann ergibt alles so viel Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass es hier weniger Spaß macht, den nochmal zu gucken.
Könnte sein, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich fand die trotzdem lustig und auch an ein paar Stellen emotional, also nicht, dass ich jetzt unbedingt mega moved war oder so, aber trotzdem wie individuelle Charaktere halt mit ihren Emotionen umgegangen sind. Und das fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt, weil es immer so eine individuelle Geschichte gab. Was ich aber auch gut fand, they dirtied up the frame. They did.
Haben sie?
Sie haben ein paar Splashes auf die Kamera. Ja. Da hatten sie keine Angst vor.
Ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
Da gab es eine Szene, da ist es sehr, sehr
also ich weiß jetzt, welche das dann so gewesen sein wird, aber ist mir da in dem Moment dann gar nicht so aufgefallen.
Ich habe mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Da war ich so, yay.
Das war zum Beispiel auch eine Sache. Ich fand, am Anfang war ich noch so, oh, mit dem Licht, was sie hier machen und so richtig cool. Und dann gibt es da so ein Motiv und dann benutzen sie es nochmal. Und dann war ich so, okay, cool. Und dann nochmal.
Und dann nochmal.
Und dann nochmal.
Die haben
und
auch
dann nochmal. Und dann bist du so, ja, okay, wir haben es verstanden.
Und die haben auch mal wieder immer diese Medium-Shots in einer Konversation gemacht.
Ja.
Das war immer derselbe Ausschnitt.
Ja.
Das hat mich auch genervt. Das war wieder so ein bisschen.
Sehr Netflix halt. Also der Film sieht jetzt nicht sehr Netflix aus, weil das Color Grading und so weiter schon ganz gut ist und auch eben mit dem Licht auch schon einiges gemacht wird, muss man dem Film lassen, aber es ist
ein bisschen
schon
einfallslos.
Ja.
Ja.
Die Kameraführung hätte da noch mal ein bisschen kreativer sein können.
Ach, ich habe mich einfach gefreut, sehr viel von Josh O'Connor zu sehen. Ich habe nicht erwartet, dass er so eine große Rolle in diesem Film spielt und dass ich ihn so viel auf dieser Leinwand gesehen habe. Das hat mich einfach gefreut.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja.
Ich fand auch, also der Cast ist ja auch sehr stacked.
Andrew Scott, Glenn Close.
Ja, Josh Brolin, Jeffrey Wright, Mila Kunis, Kaylee Spaney. Aber da dann auch wieder so, mir waren es dann schon fast zu viele Charaktere.
Und ich fand Mila Kunis richtig schlecht.
Ich weiß nicht, ob sie schlecht war oder ob sie so spielen sollte. Weil für mich hat es in gewisser Weise funktioniert als so quirky Kleinstadt-Cop.
Für mich hat das nicht funktioniert. Das hat natürlich funktioniert für mich.
Also ich fand es jetzt auch nicht besonders witzig, aber an sich habe ich das so wahrgenommen, dass es so schon sein sollte.
Ich sehe Mila Kunis einfach immer in anderen Filmen. Ich kann sie davon nicht trennen und deswegen konnte ich sie auch nicht in diese Geschichte reindenken. Josh habe ich abgekauft, dass er jetzt ein Priester ist. Mila Kunis habe ich nicht abgekauft, dass sie jetzt eine Polizistin ist oder so.
Ja. Ja, zur Kameraführung, ich gucke nur gerade einmal in meine Notizen und habe mir auf jeden Fall aber aufgeschrieben, dass es so ein paar richtig coole Zoom-Shots auch gab. Also wo dann so man erst auf irgendwie einem Charakter ist und dann wird so ein bisschen rübergeschwenkt und dann in den Hintergrund gezoomt und dann ist man auf einmal bei einem anderen Charakter oder so. Das, da waren schon auf jeden Fall, also so das, deswegen wundert es mich, dass da so zum Teil so richtig durchdachte Kameraführungen waren und dann an anderen Stellen hattest du halt wirklich so diese Medium- einfach unscharfer Hintergrund.
Und dann einfach immer nur gewechselt, so hin und her.
Ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, auch weil wir gerade über den Cast gesprochen haben, es gibt halt Mord, deswegen gibt es eine Beerdigungsszene. Das war, ich meine, du hast Avengers Endgame und Infinity War bestimmt nicht geguckt.
Doch, habe ich geguckt.
Ach so?
Ja. Warum dachtest du, dass ich das nicht geguckt habe?
Weiß ich nicht. Weil wir da noch nie drüber gesprochen haben.
Ich hab die alle geguckt.
Okay. Naja, anyway. Jedenfalls in Endgame gibt's ja auch eine Beerdigungsszene.
Ja.
1:1 gleiche Szene und in beiden ist Jeremy Renner.
Ja.
Also wie die Kamera da fährt und wie die da alle stehen und wirklich 1:1 gleich.
Aber das fand ich lustig.
Ich fand's auch witzig.
Das fand ich einfach lustig.
Ja. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, wer das gesagt hat, aber Feminist Marxist Horse. fand ich witzig. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat.
Ich glaube, der Priester, der alte Priester.
Der von Josh Brolin, der
Ja, der.
Monsignor Wicks. Ich glaube
Ich
auch.
glaube, er war das. Da habe ich auch ein bisschen gelacht.
Ja.
Wie viele Sterne hast du dem gegeben?
Ich habe dem gegeben 3,5 Sterne.
Ich habe 4,5 Sterne mehr für Josh und seine Hände.
Verstehe
Es
ich.
gab viele Close-ups zu seinen Händen und er hat schöne Hände.
Ja. Ja, ich habe halt Knives Out, also dem ersten, ich hätte 4 Sterne gegeben. Ich fand den ersten halt, wie gesagt, schon besser.
Ist ja auch okay.
Ja.
Mag halt Josh sehr
Ja.
gerne. Was soll ich machen?
Was sollst du
Was soll ich
machen?
machen?
Just a girl.
I'm just a girl.
Sentimental value?
Weiter geht's.
Dazu als Kontext. Wir haben diesen Film geguckt, bevor wir dann anschließend zum Lord-Konzert sind.
Zum Glück.
Emotional Whiplash.
Ich war nicht vorbereitet für den Film.
Nee, das Marketing hat nicht klar gemacht,
Wie intens der ist.
wie intensiv und tief und düster von der Materie her zum Teil auch.
Deswegen ja so kleine Trigger-Warning.
Worum geht's denn aber, Hemi?
In dem Film geht es um die zwei Schwestern, Nora und Agnes. Die treffen wieder auf ihren Vater, mit dem die jahrelang keinen guten Kontakt hatten. Er wird gespielt von Stellan Skarsgård. Und er war ein früherer bekannter Director, der jetzt ein neues Skript geschrieben hat und einen neuen Film machen möchte. Und seine Tochter Nora soll die Hauptrolle spielen. Sie ist auch Schauspielerin, möchte die Rolle aber nicht annehmen. Dann kommt der Hollywood-Star, gespielt von Elle Fanning, mit ins Spiel, die diese Rolle dann spielen soll. Und dann gibt es da immer mehr und weitere Entwicklungen und Einblicke in die Geschichte der Familie, in generationsübergreifende Traumata und ja, um Depressionen und auch Suizid. Keine leichte Kost.
Gar keine leichte Kost. Auch wenn der Film, finde ich, und da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich finde, wie der Film das Ganze behandelt, ist mit so einer gewissen Alltäglichkeit, was ich eben irgendwie gut finde, weil es sind sehr alltägliche Themen für viele Menschen. Es wird halt einfach nur zum Teil wenig drüber gesprochen, ist noch
Ja.
tabuisiert und so weiter. Und da, aber ich glaube, ich finde es gut, wie er es macht und dass er das nicht als ja so ein riesen dramatisches Ding darstellt, was es natürlich an sich ist, aber verstehst du, wie ich meine?
Ja, die Geschichte spielt halt auch einen großen Teil in dem Haus,
In dem die
in dem
aufgewachsen
die
sind,
aufgewachsen
ja.
sind, wo er, der Vater, auch aufgewachsen
Ja.
ist und halt mehrere Generationen da gelebt haben und somit auch verschiedene Geschichten in sich trägt, die dann teilweise beleuchtet werden. Und ich fand es schön, dass das halt in diesem Kontext von diesem Haus gezeigt wurde, weil es das so eingebettet hat, auch in dieses eben normale Leben und
Ja.
das damit eingeflochten hat, als es etwas irgendwie Unnatürliches, als etwas Unnatürliches zu bezeichnen, weil am Ende sind das ja auch nur Gefühle, Emotionen und Krankheiten, die ja einfach Teil des Lebens sein
Ja.
können und eben nicht einzigartig sind.
Und das Haus ist dann fast schon wie halt ein Charakter in diesem Film. Und das
Ja.
fand ich auch sehr schön. Also sehr schön gemacht, wie dieses Haus auch vorgestellt wird, direkt ganz am Anfang vom Film. Und dann eben immer wieder, wie du gerade schon sagtest, verschiedene Geschichten da beleuchtet werden in und um dieses Haus herum. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Und mit dem Haus entwickelt sich irgendwie auch jeder Charakter in der Geschichte.
Ja. Und was ich in einer Letterboxd-Review quasi gelesen habe, was ja irgendwie sehr treffend fand, ist, dass, weil es eben ja auch um dieses Generationstrauma geht, dass die quasi alle so auf verschiedenen Etagen in diesem Haus quasi leben und versuchen, irgendwie miteinander in Kontakt zu treten und irgendwie versuchen, da eine Beziehung aufzubauen und irgendwie zu verstehen. Aber sie leben einfach auf grundsätzlich verschiedenen Etagen in diesem Haus und dadurch funktioniert das nicht so gut. Also auch, es gibt in diesem Haus einen Kamin im Erdgeschoss und in der ersten Etage. Und wenn man jeweils, wo man halt dann eben steht, wenn man da quasi das aufmacht und dann wenn man so reinlauscht, kann man halt hören, was am anderen Ende quasi passiert. Und das erste Mal, dass Nora wieder von ihrem Vater dann, ja, oder Kontakt quasi mit dem hat in irgendeiner Form, ist halt, als sie durch diesen Kamin horcht und ihn dann sprechen hört. Und das fand ich...
So wie es auch in ihrer Kindheit war, wenn sich die Eltern gestritten haben.
Ja, genau.
Und dadurch halt auch durch die verschiedenen Etagen, dass die Beziehung auch immer so ein bisschen alleinstehend ist und es versucht wird, so eine Connection zu geben, halt eben diese Beziehung aufzubauen, aber sie halt trotzdem so, weit voneinander entfernt sind. Deswegen, also da natürlich viel auch über die Beziehung des Vaters mit vor allen Dingen Nora.
Der älteren Schwester.
Der älteren Schwester, die natürlich irgendwie darunter gelitten hat, dass ihr Vater sich mit der Mutter zerstritten und sich getrennt hat, dass der Vater sehr viel Berufliches hatte und dadurch wenig Aufmerksamkeit der Familie gegeben hat. Und da musste ich ein bisschen dran denken mit obsessiver Künstler und Filmbranche. Da musste ich wieder an Jay Kelly denken. Ähnliche Situation eigentlich.
Aus anderer Perspektive.
Anderer Perspektive, aber auch da wieder tausendmal besser gezeigt, auf so vielen verschiedenen emotionalen Ebenen gezeigt und viele Facetten davon, wo mir Jay Kelly einfach zu flach war.
Wobei, finde ich, der Film zu sehr den Fokus eigentlich auf den beiden Schwestern hat, als dass ich das da jetzt so stark vergleichen könnte, weil es für mich einfach sehr unterschiedliche Filme dann doch wieder sind vom Fokus einfach her. Weil es in Sentimental Value geht es wenig um halt dann eben die Filmbranche oder explizit jetzt, sage ich mal, um sein Dasein als Regisseur oder sein Arbeiten als Regisseur, sondern...
Ja, aber um die Beziehung zu der Familie. Ja. Und das war ja auch ein Teil von Jay Kelly. Ja. Und deswegen, also dadurch, dass ich diese Filme jetzt einfach recht nah aneinander geguckt habe, war ich nur so, ja, so kann man das tiefgründig angehen.
Ja, ich meine, also ich glaube, was ich damit meinte, war, dass die Filme für mich von der Intention her zwei komplett unterschiedliche Filme sind. Also auch wenn es da eben diese Parallelen gibt, hat Jay Kelly nie, für mich zumindest nie versucht, so ein tiefgründiger Film zu sein überhaupt, wie A Sentimental Value.
Nein, nicht
ist
so tiefgründig, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die irgendwas erreichen wollten und das hatten sie ja für mich nicht erreicht. Ja. Ich mochte den dunklen Humor. Da gibt es eine Szene mit einem Ikea-Stuhl, sage ich nur. Jeder geht natürlich mit Traumata, mit Depressionen anders um, aber für viele ist Humor ein Coping-Mechanism und das ist auch in diesem Film der Fall. Und das finde ich, war ganz gut eingebettet. Das war lustig. Ich fand es lustig.
Ich fand es auch lustig.
Weil ich würde damit genauso umgehen.
Ja, nee, das fand ich auch lustig. Also es war auch schon echt so ein bisschen so. Aber ja, es ist halt diese ganze Dynamik, ja, auch dann zwischen Gustav, also dem Vater, und dann den beiden Töchtern Nora und Agnes mit dann dieser Schauspielerin Rachel Camp zusammen. Ist schon einfach sehr witzig, weil sie ist halt so eine Hollywood-Newcomerin schon noch irgendwie, aber halt so am Aufsteigen.
Ja.
Und ja, für sie ist das halt alles so voll das große Ding und sie nimmt das irgendwie sehr ernst und stellt das alles auf so ein sehr hohes Podest und dann kommt sie halt auch in dieses Haus rein und so weiter und hat dann...
Will norwegischen Akzent spielen.
Ja, was mit zum anderen, da gibt es eine Szene, wo Elle Fanning unfassbar gut spielt, weil sie muss da so gelayert spielen, weil sie halt eben als Schauspielerin in dem Film dann eine Szene darstellen muss und sie darf das quasi nicht zu gut machen, aber auch nicht zu schlecht und irgendwie mit Emotion, aber irgendwie fast schon ein bisschen zu viel Emotion und irgendwie nicht so richtig authentisch, aber das ja wiederum dann
das
halt
hat sie
authentisch
getroffen.
Rüberbringen und das fand ich krass.
Das hat sie richtig gut getroffen.
Ja. Alle haben in diesem Film wirklich sehr, sehr gut gespielt.
Und auch einfach diese Kombination von Skarsgård und Rensve, also das war ja einfach, diese Kombination finde ich einfach super stark.
Ich finde, Renate ist auch eh so eine gute Schauspielerin, also auch in A Different Man war sie richtig gut, in Armand, der dieses Jahr am Anfang des Jahres rauskam, war sie auch richtig gut, Worst Person in the World sowieso, also großer, großer Fan. Ich gucke ihr auch einfach so gern zu, weil sie spielt so natürlich und so dezent und authentisch und...
Es wirkt halt wirklich echt.
Ja.
Echt natürlich.
Ja.
Du bist mit drin.
Ja.
Ich finde, sie kann man auch so gut dann von anderen Rollen halt trennen. Man sieht sie dann in der Rolle, die sie da gerade spielt, weil sie da so vorsichtig mit umgeht, ohne die Aufmerksamkeit irgendwie auf sich zu lenken. So im Vergleich, wie wir gerade geredet haben über Timothée Chalamet. So, da geht es dann um ihn als Person irgendwie auf einmal als Rolle in dem Film.
Ja.
Sie lebt für diesen Film, sie lebt für diese Rolle. Das finde ich toll.
Ja, ich hoffe, dass sie da Nominierung für bekommt. Der Film hat ja auch den Grand Prix auf Cannes gewonnen. Also mal schauen, wie das dann bei den Oscars so läuft. Bei den Golden Globes hat er jetzt auch auf jeden Fall schon ein paar Nominierungen mitbekommen, meine ich. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, auch eine sehr, ja, halt auch wieder da witzige Szene in a way, wo der gute Gustav eine Küchenrolle benutzt, also Zeva oder wie auch immer man das nennen möchte. Weißt du, woran ich dabei denken musste? Wie Kendall Jenner einmal Gurke geschnitten hat.
Ja, ja.
Das war so ein bisschen der gleiche Vibe.
Ja.
Und das fand ich sehr witzig. Und das habe ich so, also von der Charakterisierung her hat das dann bei mir nochmal was voll verändert bei ihm. Also ich habe ihn erst noch ein bisschen anders gesehen. Und dann kam diese Szene und dann war ich so, oh, okay. Ja. Du bist doch irgendwie ganz schön weiter entfernt von dieser Lebensrealität hier, als ich es dachte. Das fand ich...
Ich habe geweint bei dem Film.
Ja, ich auch. Das noch aber
als kleiner Zusatz.
Ich habe halt komischerweise wirklich, also wirklich erst in der allerletzten Szene geweint. Also wirklich ganz zum Schluss. Kurz bevor dann der Abspann kam. Da hat es mich auf einmal dann gehittet.
Für mich war es die Szene mit den Schwestern. Und da wahrscheinlich auch einfach, dass ich eine Schwester habe. Wahrscheinlich auch noch mal eine andere Herangehensweise. Das spielt da bestimmt mit rein. Aber auch am Ende, da habe ich auch geweint.
Was hast du dem Film gegeben?
4 Sterne. Ich glaube, würde ich den irgendwann mal nochmal gucken, kriegt er mehr Sterne. Aber ich war, ich sag mal, emotional nicht drauf vorbereitet auf diesen Film. Und deswegen bin ich da rausgegangen und habe so eine Last gespürt, die mir diesen Stern quasi noch genommen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal den Film noch mal gucke und den dann sogar besser bewerte.
Ich habe ihm 4,5 gegeben. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich den noch mal gucke, ich dem sogar potenziell 5 Sterne geben würde. Wenn ich den noch mal... Ich glaube, das ist so ein Film, der guckt sich sehr gut im Kino. Das ist gar keine Frage. Aber von der Emotionalität her ist es noch mal was, wenn man den dann noch mal guckt und den dann noch mal zu Hause guckt und so noch mal anders damit dann sitzt. Ja, dass der da einfach nochmal anders wirkt einfach und ja.
Und weil der Film einfach von der Schauspielerei, von den Emotionen, von der Geschichte so stark ist.
Und auch von Kamera, Bild, Ton, alles.
Aber das meine ich gerade gar nicht. Aber weil die Geschichte so stark ist und weil halt die Emotionen so stark sind, deswegen kommt das auch auf einem kleinen Laptop-Bildschirm oder auf einem kleinen Fernseher halt so gut rüber, weil es trotzdem dann diesen Nerv hittet.
Und eine Szene, über die ich mich noch sehr gefreut habe, ist, da wird, ich glaube, sogar die Criterion Collection Version von The Piano Teacher gezeigt. Auch einfach wirklich hilarious, diese Szene. Also ich musste lachen. Wir waren die einzigen im Kino, die gelacht haben. Und der Saal war jetzt nicht so leer.
Nee.
Ich fand es wirklich sehr witzig.
Das war auch lustig.
The Piano Teacher ist auch einer meiner 4 Favorites bei Letterboxd. Also das war für mich.
Das war für dich, weil in dem Moment, wo das kam, habe ich auch zu dir rüber geguckt. Ich wusste halt sofort. Ich war so,
toll. Toll, toll, toll. Kommen wir zu Anemone.
Anemone, worum geht's da?
Anemone, wie ja schon gesagt, Regiedebüt von Daniel Day-Lewis Sohn, Ronan. Die haben das zusammen geschrieben auf jeden Fall. Und auch da schon nochmal direkt kleiner Fun Fact. Angeblich hat Steven Spielberg Ronan beraten bezüglich technischer Aspekte, also welches Objektiv er wofür wählen sollte und so weiter und so weiter. Also das Nepo-Baby sein richtig gut ausgenutzt. Also für alle, die vielleicht da nicht familiar sind mit dem Begriff Nepo-Baby, im Prinzip Vetternwirtschaft. Also Kinder von Leuten aus der Industrie oder von Leuten mit einfach viel Geld, die dadurch Möglichkeiten haben, für ihre Kinder Türen zu öffnen, die andere vielleicht nicht haben.
Ganz
Und
genau.
ist ja auch dann eine ewige Debatte. Wie nutzen diese Nepo-Babys das? Gehen sie damit so um, dass sie sagen, ja, ich bin das und ich nutze es halt und ich gebe mein Bestes irgendwie, das auch gut zu nutzen? Oder sagen sie, nee, ich musste ja genauso hart arbeiten wie alle anderen und so. Ja, das ist nochmal eine Debatte für ein andermal. Anemone.
Anemone.
Ja, fast schon irgendwie ein bisschen schwierig für mich, den zusammenzufassen, ohne da irgendwie zu viel vorwegzunehmen. Also es geht um Ray Stoker, gespielt von Daniel Day-Lewis, der in einer Hütte irgendwo abgelegen im Wald in Nordengland lebt. Und da so selbstversorgermäßig irgendwie so ein bisschen unterwegs ist, aber auch irgendwie auf jeden Fall schon Konserven und so hat. Also der hat auch noch einen Bezug zur Zivilisation. Und dann wird er von seinem Bruder besucht. Und man wird da so ein bisschen reingeschmissen in deren Konflikt, der aber schon Jahre zurückzuliegen scheint, weil er scheint schon sehr lange irgendwie da im Wald in dieser Hütte zu wohnen.
Ich würde sagen, es ist eine komplexe Geschichte über die Beziehung von Brüdern, Vätern und Söhnen. Es geht um Trauma, Militär und sexuelle Übergriffe.
Ja, politisch auch.
Politisch auch, ja. Auch mit Sean Bean.
Ja,
also die Kombi.
Von Game of Thrones, Lord of the Rings.
Ein großer Aspekt in diesem Film war auch Glaube.
Ja.
Und im Vergleich zu dem Knives Out-Film eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema. An die Bedeutung oder die Auswirkungen von Glaube und Institution. Das fand ich sehr spannend, da so eine ganz andere Porträtierung zu sehen. Ich möchte da nicht zu viel sagen, aber auf jeden Fall konfliktreicher.
Ja, und halt insofern, dass Kirche kann halt so und so sein. Also so, man kann da sehr viel Komfort und irgendwie Frieden und Zuversicht drin finden. Es kann halt aber eben auch sein, dass man da ausgenutzt wird.
Ja.
Wie geht man dann damit um?
Wie geht man damit um? Das ist halt so ein Film, da hast du am Anfang viele Fragezeichen und fragst dich, worum es geht.
Ganz am Anfang ist auch, man hört dann, als man im Wald ist mit Ray da in seiner Hütte, läuft so eine Wettervorhersage im Hintergrund. Und ich habe das erst nur so gehört und weißt du, na gut, muss ich jetzt nicht zuhören. Sondern ich fokussiere mich hier auf irgendwie den Rest, weil das auch nur so leise im Hintergrund war. Es waren den Untertiteln nicht mit aufgegriffen und so. Aber dann lief das immer länger. Und dann war ich so, ich habe das Gefühl, das wird noch von Bedeutung sein. Weil das auch ein Film ist, wo man schon merkt, okay, der spielt jetzt hier nicht über endlose Zeiten oder sowas, sondern hier geht es um ein paar Tage, eine Woche. Und wird dann auf jeden Fall auch noch relevant. Ich frage mich jetzt, was in dem Wetterbericht da gesagt wurde. Da würde ich jetzt fast direkt gerne noch mal reingucken in den Film, um das abzugleichen mit dem, was dann ja im Rest des Films noch so passiert. Das fand ich dann aber so ganz interessantes Foreshadowing. Also es hat für mich dann ganz gut funktioniert in dem Moment direkt.
Ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass der Film denkt, er hat was richtig Krasses gemacht, es halt aber nicht getan hat. Und meiner Meinung nach ist es halt kein guter Film, aber halt mit Daniel Day-Lewis, der einfach richtig gut ist und Monologe halten kann, die über Themen auch, unterschiedliche Themen, die dich wirklich am Ball halten, die dich mitfühlen lassen. Und von diesen Monologen hat dieser Film gelebt. Dafür kriegt er einen halben Stern mehr für die Monologe. Aber an allen anderen Enden war er für mich dann einfach so schwach. Und dann denke ich mir so, wenn das dein Filmdebüt ist und der Film ist nur ein bisschen gut, weil dein Vater da drin spielt, dann ist das traurig.
Na, man darf ja nicht vergessen, dass er ja aber auch, also Daniel hat ja mit am Skript geschrieben. Also,
ja.
Es ist ja, ne, das darf man, finde ich, nicht vergessen, weil das, ich bin so, da hätte ich dann zum Teil schon noch mehr erwartet, beziehungsweise, ich glaube, wir haben ihn gar nicht so stark unterschiedlich bewertet. Was hast du ihm gegeben?
2,5.
Okay, ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Ich fand ihn gar nicht so schwach. Ich finde, er hat interessante Themen behandelt, nur nicht ausgiebig genug, zum Teil. Ich finde, da geht es ganz viel auch um Schuldgefühle und den Umgang damit und ja auch Trauma, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, der macht da halt so ein paar Fässer auf, die ich echt interessant finde. Gerade dann auch der ganze Militärsteil und mit der Dynamik zwischen den Brüdern und irgendwie dann mit dem einen Bruder mithalten zu wollen und so weiter und sich dadurch dann in Situationen zu begeben, die dann dramatische Auswirkungen haben. Und das fand ich schon ganz gut, aber es ist auch wieder so ein Film, wo man sich einfach denkt, ja, Männer müssen einfach mal in Therapie gehen.
Ganz genau. Also ich fand es auch mit den Themen, es waren gute Themen, die aufgemacht wurden. Bei manchen Sachen dachte ich mir, okay, hätte man jetzt einfach sich mehr auf, sag ich mal, 2 oder 3 Themen konzentriert und hätte die einfach besser nochmal tiefer beleuchtet oder nochmal anders, hätte mir das besser gefallen, als halt vieles irgendwie dann so anzustreichen, aber nichts so richtig zu Ende zu erzählen. Hat mich so ein bisschen gestört. Und dadurch hatte er sich für mich auch so irgendwie gezogen, lag der Fokus dann einfach auf Sachen, wo ich dachte einfach, okay, nee, hätte ich so nicht gemacht.
Kannst du da ein Beispiel nochmal nennen?
Ich kann es nicht machen, ohne zu spoilern.
Okay.
Kann ich nicht machen. Nee. Und ja, Männer und Therapie. Also wirklich. Männer, wenn es euch nicht gut geht, bitte geht in Therapie. Bitte lasst andere Menschen nicht darunter leiden. Danke.
Definitiv. Ich finde, das wäre halt eine Ebene, die man da noch hätte mit reinbringen können, gerade in dieser Brüderdynamik. Wäre das sehr leicht gewesen, ich sag mal, den einen Bruder therapiert zu haben und den anderen nicht und dann da diese Ebene so mit reinzubringen. Ich finde, das hätte dem Film nochmal geholfen, wenigstens diese Ebene so ein bisschen rauszunehmen und halt zu sagen, okay, der eine ist mit seinem Trauma, der konnte damit gar nicht umgehen, der ist in den Wald gezogen, der andere hat sich Hilfe gesucht. So, und dann diese unterschiedlichen Umgangsweisen mit diesem Trauma, einmal diese krasse Isolierung und dann einmal halt das Outreachen und Hilfe suchen zu kontrastieren und ja, und darüber dann die Brüder vielleicht auch eben wieder zusammenfinden zu lassen oder halt auch nicht, also so.
Und das ist halt dieser Punkt, dann hätte es irgendwie eine Daseinsberechtigung gehabt, warum der Bruder dann zu dem Bruder in den Wald fährt. Ja. So war er einfach da und ja, natürlich.
Das hat schon eine Begründung.
Das hat schon eine Begründung. Aber es schiebt die Geschichte nicht voran. Es hat keinen richtigen Mehrwert, meiner Meinung nach. Und deswegen hätte ich auch da mir gewünscht, dass da einfach noch ein anderer Input drin ist.
Ja.
Ja, deswegen fand ich den nicht so stark. Potenzial war da.
Ja, es ist halt, ja, es ist so, wie du ja auch schon meintest, so ein bisschen so ein Showcasing einfach von Daniel Day-Lewis, wo wir uns jetzt nicht drüber beschweren. Keineswegs.
Hat er gut gemacht. Schöner Schnurrbart.
Ich fand den Score ziemlich cool.
Ja.
Weil der so in einem Kontrast stand zu den Bildern, die wir gesehen haben, weil es schon viel Naturaufnahmen sind, die ich auch sehr schön fand. Und dann ja doch so ein zum Teil eher elektronischer Score. Also jetzt gar nicht mal im Sinne von EDM-Musik oder so, aber halt einfach mit einer elektrischen Gitarre und so in die Richtung. Als jetzt da, wie man dann vielleicht eher halt erwarten würde, eine Akustikgitarre, weil wir sind in der Natur, alles ist so ein bisschen stripped back. Gab es schon ein paar schöne Einstellungen von der Natur, es gab auch eine richtig coole Einstellung von dem Haus.
Ja, ich weiß, welche du meinst.
Da gibt es eine Szene, da muss ich ein bisschen an Grey's Anatomy denken. Hast du Grey's Anatomy geguckt?
Nope.
Nee, also Meredith und Christina, also die beiden.
Ich weiß schon, wer das ist.
Ja, die beiden so Hauptcharaktere, sage ich jetzt mal. Die haben so ein Dance-It-Out-Ding. Wenn die irgendwie emotional überfordert sind, mit Situationen überfordert sind, was auch immer, dann sagen sie, okay, Dance-It-Out. Dann gehen sie in so einen Bereitschaftsraum, machen sich da Musik an und ja, tanzen ist halt raus, die Emotionen. Und da an das musste ich da in diesem Film denken, weil es da eine sehr ähnliche Szene gibt, die dann halt eben sehr cool auch gefilmt ist.
Ich musste halt an den Freitag davor denken, als wir bei dem Lorde-Konzert waren und wir am Ende es auch ausgedanced haben.
Ja, da musste ich auch dran denken. Aber ich musste das dann so ein bisschen verknüpfen.
Verstehe.
Also so, da war dann so dieses, ich habe dann quasi an Meredith und Christina gedacht und dann von Meredith und Christina dann an uns. Als auch 2 Frauen sind und dann mehr Identifikationspotenzial ist.
Ich dachte mir nur so, die tanzen so weird.
Wie wir?
Wie wir.
Ja.
Bestimmt sah das ganz genauso aus.
Ähnlich, ähnlich.
Gut, dass es von uns keine Aufnahmen gibt.
So. Der Film hat auch zum Teil so ein paar, ja fast schon surreale Elemente. Mit denen weiß ich noch nicht so richtig, was anzufangen, jetzt auch im Nachhinein. Ich habe mir hier einmal Psychose-Fragezeichen aufgeschrieben. Weil ja. Das die, also gerade diese eine Szene da sehr stark irgendwie mir den Eindruck gegeben hat, dass der gerade nicht ganz in der Realität ist.
Dachte ich auch.
Ja, es hat mit einer Zeichnung irgendwie von seinem Sohn zu tun, die man auch vorher schon einmal sieht in dem Film und dann wird die nochmal wieder aufgegriffen und man ist so ein bisschen so, okay.
He's not well.
Ja.
Aber niemand in diesem Film ist well, muss man sagen.
Nee, denen geht's allen nicht gut.
Nee.
Es ist jetzt auch kein Misery Porn, aber denen geht's schon allen nicht so gut. Naja, also wie gesagt, ich habe dem 3 Sterne gegeben.
Also wenn man Daniel Day-Lewis mag und sehen will, wie er interessante Monologe hält.
Ja, den ersten fand ich besonders interessant.
Den habe ich gar nicht kommen sehen. Also das war wirklich mal so ein Einblick.
Da haben wir uns wirklich beide nur so angeguckt und waren so,
okay.
Was?
Es war wild.
Ja.
Darauf war ich gar nicht vorbereitet.
Nee.
Also wenn man ihn gerne monologisieren hört, wenn man ihn sich gerne anguckt.
Atmosphärische Bilder, cooler Score.
Ja.
An sich ja auch, Sean Bean spielt auch gut natürlich. Ja. Der hat halt nicht so viel zu tun wie Daniel Day-Lewis.
Ja.
Ja. Muss man nicht im Kino gucken, glaube ich.
Kann man sich anschauen, muss man nicht.
Ja, kann man dann sonst auch warten, bis es auf dem Streamer ist. Sentimental Value hingegen würde ich schon sagen, sollte man schon
einmal im Kino geguckt haben, ja.
Ja.
Und dann kann man sich das nochmal zu Hause angucken.
Zu Hause zu Gemüte führen.
Ja.
Ja, so. Hamys Maus der Woche. Also, das wird jetzt gar keine Überraschung für irgendwen.
Das ist keine Überraschung, weil ich da gerade eigentlich schon drüber geredet habe. Natürlich Josh O'Connor.
Ja, natürlich.
Ich finde ihn toll. Was
er
soll ich sagen?
Halt er auch sieht aus wie eine Maus.
Er sieht aus wie eine Maus. Es gibt dieses Bild, wo er in so einem Tuxedo ist. So, es ist einfach, er sieht aus wie eine Maus. Er ist mausig. Ich finde, er ist die Definition einer Maus. Einfach so ein herzlicher, warmer, ein bisschen ruhigerer auch Mensch. Mhm. Und er kann einfach verdammt gut spielen.
Mhm.
Und diese Kombi ist halt mausig. Meine Maus der Woche.
Deine Maus der Woche. Ja, meine Maus der Woche. Also Josh ist auf jeden Fall auch eine Maus. Da stimme ich dir 100% zu.
Das ist halt meine All-Time-Maus,
ja,
weißt du?
Ja, deswegen, das ist halt die Maus deines Lebens.
Ja, meine Maus meines Lebens.
Meine Maus der Woche. Ich habe nicht so eine richtig eindeutige Maus der Woche gehabt, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt gestern The Age of Innocence geguckt. Mhm. Da würde ich Winona Ryder in dem Film so ein bisschen schon auf jeden Fall als eine Maus bezeichnen.
Okay.
Würde sonst aber einfach, weil ich sie so ultra sympathisch finde, Renate Reinswer nehmen.
Fair.
Weil ich auch, also ich habe halt noch nicht einen Film mit ihr gesehen, wo ich sie nicht fantastisch fand, wo ich auch den, also ich fand auch alle Filme grundsätzlich einfach gut bisher mit ihr. Ich finde sie einfach unfassbar hübsch. Ich finde, sie wählt gute Projekte auch aus für sich und für so ihre Filmografie, wo sie auch ihre Range sehr gut zeigen kann. Sie verkörpert das alles immer toll und ja.
Sie ist auch mausig.
Renate Reinswer auf jeden Fall.
Fair.
Ja. So, und bevor ich es vergesse, noch ein kurzer Einschub. Und zwar die Serie I Love L.A. von und mit Rachel Sennett. Ganz lange hat man da nur dieses eine Foto von gesehen mit dem Titel drüber Untitled Rachel Sennett Project von HBO. Alle sehr gespannt gewesen. Jetzt geht's los. Die ersten 4 Folgen sind jetzt auch bei Wow schon verfügbar. Es gibt insgesamt 8. Die ersten beiden Folgen habe ich auch schon gesehen.
Mhm.
Finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Hat Potenzial.
Kann man reinschauen.
Ich finde Rachel Sennett eh ja, einfach cool. Also so gerade auch als Frau in dem Alter eine HBO-Serie zu bekommen. Also
das ist halt krass.
Das ist schon krass. Auch cooler Cast. Ayo Debris hatte auch in der 2. Folge eine kleine Rolle. Die lieben wir ja. Ja, aber da sprechen wir, glaube ich, nochmal drüber, wenn dann alle Folgen raus sind und man dann ein besseres Resümee ziehen kann.
Ja.
Nächste Woche sprechen wir auf jeden Fall über Eternity. Sonst müssen wir nochmal gucken.
Mit Mr. Dua Lipa.
Mit Mr. Dua Lipa, richtig.
Ja.
Da haben wir ein gutes Bookend gefunden für diese Folge.
Ne?
Und sonst schauen wir mal,
was
noch so kommt. Ihr könnt ja auch in unseren Weekly Recaps, die wir bei Instagram posten, immer mal so gucken, was wir denn so geguckt haben. Und könnt uns da ja dann sonst auch gerne einfach mal dazu schreiben über den Film. Da solltet ihr auf jeden Fall mal sprechen. Da würde mich das total interessieren. Oder auch Über den Film braucht ihr auf jeden Fall nicht sprechen. Wir sind für alles offen.
Folgt uns gerne auf Instagram, auf Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört.
Lasst uns auch gerne Bewertungen da freuen wir uns ganz besonders drüber.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.